Herr Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du Gutes für uns hast. Danke, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und ja, danke, dass du unseren Lobpreis, ja, dass du dich freust, dass du ja, uns mit liebenden Augen anschaust, jeden Einzelnen von uns, uns auch als ganze Gemeinde, Herr. Danke, dass du uns ja, durch dein Blut gereinigt hast, Herr Jesus, dass wir vor dich kommen können, so wie wir sind, mit allen Schwächen und Versagen und allen Fehlern. Ja, danke, dass du uns reingemacht hast, dass wir gereinigt und geheiligt vor dir jetzt sein dürfen. Und öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen und Ohren für dich selbst, Herr, dass wir dich sehen, dass wir dich hören. Wenn wir dein Wort lesen, wenn wir das darüber nachdenken, dass es ja dein Geist ist, der zu uns spricht, Herr. Ich danke dir, dass ja, dass wir können das nicht machen, Herr. Das ist etwas, was du nur machen kannst, Herr. Deswegen bitten wir darum und vertrauen aber auch, sind voller Dankbarkeit und Freude darüber, dass du ja, dass du ein guter Vater bist, der seinen Kindern das Brot gibt, was sie brauchen, Herr. So segne dein Wort jetzt für uns, wenn wir es lesen. Und ja, leite du unsere Gedanken durch deinen Heiligen Geist, Herr. Amen. Wir sind im Propheten Jesaja, Kapitel 26. Wir werden hier jetzt nur zwei Verse lesen. Die letzten beiden Verse in Jesaja. Und dann wollen wir uns mit einem Thema befassen, was tatsächlich auch sehr aktuell ist. Und es gibt wahrscheinlich nur wenige unter uns, die nicht ständig immer wieder Nachrichten schauen, hören, lesen. Es ist so stark in unsere Kultur eingedrungen, dass wir ja nicht nur einmal pro Tag eine Zeitung uns angucken, sondern dass wir, was weiß ich, weiß nicht, wie oft ich so im Durchschnitt am Tag irgendwie Nachrichten checke. Ich mache das teilweise schon ganz unbewusst. Und da müssen wir uns immer wieder von unserem Herrn zurechtbringen lassen. Die Nachrichten, die wir bekommen, die Nachrichten, die du checkst, ne? Was ist die Quelle von diesen Nachrichten? Im besten Fall wird berichtet, was passiert. Aber wer wählt es aus, was wir hören, was wir an Nachrichten bekommen und welche Nachrichten wir nicht bekommen? Es gibt auch sehr viele Dinge, die in dieser Welt passieren, von denen wir überhaupt nichts mitkriegen. Und wer trifft da die Auswahl? Und wie wird es dargestellt? Tja, weißt du es? Wem vertrauen wir da? Und da ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, okay, was bleibt? Und gerade jetzt in so einer Zeit, wir haben hier... Eduard hat hier das Seminar oder die Konferenz in Krelingen hier von Wort und Wissen angekündigt, wo es auch um KI geht und der Umgang damit, ne? Wo wir immer mehr auch damit konfrontiert sind, mit dieser Tatsache, dass ja, dass Nachrichten so leicht zu manipulieren sind, ne? dass Dinge dargestellt werden können, über Videos, über Ton, über Texte, was auch immer, ne, können so dargestellt werden, dass sie total echt und wahr erscheinen und in Wirklichkeit ist es Lüge. Und diese Sachen werden immer ausgefeilter und immer technisch mehr perfektioniert, so dass wir als schlichte, einfache Menschen, die wir sind, wir haben es sowieso schon schwer. Wir haben es schon die ganze Zeit über schwer, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und es liegt daran, dass wir in einem geistlichen Kampf uns befinden. Ganze Menschheitsgeschichte. Und da ist ein Lügner, der ist von Anfang an ein Lügner. Und Paulus sagt, er verstellt sich, er taucht nicht auf als jemand, den du so, ne, gleich siehst, ah, okay, das ist jetzt teuflisch, das ist böse. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Und da ist es umso wichtiger, also in dieser Zeit, Geschwister, ist es umso wichtiger, dass wir uns nähren von den Worten der Wahrheit unseres Gottes. Das ist das Wort, was feststeht. Das ist das Wort, was Gott offenbart hat von sich selbst, wo er sich selbst uns offenbart. Das ist das Großartigste an der Bibel, am Wort Gottes. Ja, er hat dieses Wort gesandt. Das Wort ist Fleisch geworden, wie wir lesen. Und das Wort offenbart uns Gott. Es ist so ein festes Fundament unseres Lebens. Wenn du es nicht nur hörst, sondern auch tust, wenn du es in dein Leben hineinsprechen lässt, wenn du es zulässt, dass es in dein Herz hineinfällt und Frucht bringt, dann verändert es dein Leben, dann bringt dein Leben Frucht, dann hast du ein Fundament für dein Leben. Weil du durch dieses Wort deinen Schöpfer kennenlernst, deinen Gott. Und wie gesagt, das ist so wichtig, Geschwister, und prüf das für dich selber wirklich. Ich will es dir ans Herz legen, ich lege es mir ans Herz. Prüf das. Wie viel Raum gibst du der guten Nachricht in deinem Leben? Wie viel Raum gibst du Gott in dein Leben durch sein Wort hineinzusprechen, die Wahrheit hineinzusprechen? Und wie viel Raum gibst du anderen Stimmen? Das sollte ein gutes, jeweils ein gutes Maß sein. Sodass du das, was an Stimmen, was an Nachrichten in dein Leben so hineinkommt, dass du das prüfen kannst. Dass du das richtig einordnen kannst. Und ja, Gott hat, wie gesagt, es ist ein aktuelles Thema. Es ist etwas, was die ganze Welt bewegt. Wir haben gestern hier in Deutschland den Holocaust-Gedenktag gefeiert. Das ganze Thema Antisemitismus ist sehr stark, wird sehr stark bewegt. Der Krieg in Israel, in Gaza und das alles, was damit zusammenhängt. UN-Mitarbeiter, die irgendwie in den Terroranschlag mit involviert sein sollen. Das sind ja Dinge, die ihr alle seht, lest, hört, worüber ihr vielleicht nachdenkt, mit Menschen sprecht. Und wisst ihr, Gott hat dazu was zu sagen. Gott hat dazu Dinge gesagt. Und es ist so wichtig, dass wir, wie gesagt, bei all dem, was auf uns so einprasselt, dass wir unsere Herzen von Gottes Wort, von dem Wasser, reinen Wasser reinigen lassen, von diesem Wasserbad reinigen lassen, sodass wir die Dinge richtig einordnen, die wir da hören, sehen, mitbekommen. Denn das Wort Gottes offenbart uns für die letzte Zeit eine Zeit von großen Verführungen. Das ist eigentlich das Erste, was Jesus in seinen Endzeitreden sagt. Das Erste, was er sagt, kann man nachlesen, zum Beispiel in Matthäus 24. Das Erste, was er sagt, als die Jünger ihn nach dem Ende der Zeit gefragt haben, nach der Zeit seiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters in Matthäus 24, Vers 4, ist: Seht zu, dass euch niemand verführt oder in die Irre führt. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, ist das Ende der Zeit, ist die Vollendung des Zeitalters jetzt schon gekommen oder wird das noch eine Weile dauern? Ich glaube, dass viele Zeichen dafür sprechen, dass die Vollendung des Zeitalters nahe ist. Aber in dem Ganzen sagt Jesus: Seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Und wir haben eine Hoffnung, Geschwister. Wir haben eine starke Hoffnung, eine starke Ermutigung dazu, dass das nicht geschieht. Weil Gott uns zusagt in seinem Wort, und das lesen wir in 1. Johannes, Kapitel 4. 1. Johannes 4 sagt Gott uns das zu, spricht er uns das zu. Er sagt durch Johannes, den Apostel Johannes: Geliebte. Ist das nicht so schön? Lass uns nicht über Worte hinweggehen. Also die erste Hoffnung, die erste Ermutigung, die wir haben, Geschwister, ist, dass Gott uns liebt. Und das sind so Worte, die sagen wir immer wieder. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, er sieht dich und liebt dich vollkommen. Und das ist diese tiefe Gewissheit. Oh, möge Gott uns doch wirklich das so tief und rein schenken, wie Paulus es sagt. Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Leben noch Tod, weder Engel, Mächte noch Gewalten, dass nichts auf dieser Welt kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und durch diese Liebe überwinde ich in allem, in aller Trübsal, in aller Bedrängnis, in aller Not, in aller Anfechtung, in allem überwinde ich durch den, der mich geliebt hat. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Geschwister, ich sage das immer wieder, aber und es mag euch aus den Ohren rauskommen. Ich sage so lange, bis es mir ins Herz hineingegangen ist. Diese tiefe Gewissheit soll und muss uns erfüllen in dieser Zeit. Du bist geliebt. Das ist der erste große Trost in dieser Zeit, ja, wo viel Verführung da ist, viel Irreführung, Irreleitung. Wo uns so viel, wo so viele Gedanken umherschwirren. Und ja, auch Gedanken über Gott. Religiöse Gedanken. Aber das Erste und das Wichtigste ist, du bist geliebt. Gott liebt dich. Geliebte. Und da spricht der Heilige Geist durch Johannes, spricht der Heilige Geist hier zu dir und mir. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Was sagt Gott damit? Er sagt, erstens, es gibt zweierlei Geist. Es gibt Gottes Geist und es gibt andere Geister. Und er sagt, glaubt nicht. Es ist eine Frage des Glaubens. Wenn da ein Wort gesprochen wird, wenn etwas mir gesagt wird, wenn mir etwas mitgeteilt wird, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht? Und was sagt uns Gott? Prüft. Du kannst nicht alles für bare Münze nehmen. Prüf es. Prüf die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Genau das hat Jesus auch gesagt. Und sagt er über das Ende der Zeit, er sagt, viele falsche Propheten werden kommen. Viele. Und wisst ihr, Propheten, das sind Menschen, die etwas, die für sich in Anspruch nehmen, Wahrheit zu verkünden, Wahrheit zu sprechen, Wahrheit weiterzugeben. Wahrheit Gottes. Göttliche Wahrheit. Vielleicht sagen sie das nicht so, weil der Gottesglaube ja so unangesehen ist in unserer Zeit. Ne? Aber etwas Göttliches, etwas Spirituelles. Mit großer, tiefer Weisheit. Oder großer, tiefer Erkenntnis. Und die Propheten unserer Zeit, sie kommen, ne, sie kommen direkt auf dein Smartphone. Die ganze Zeit ploppen sie auf. Ne, auf YouTube. Ne, wird dir eins angeboten, du klickst das an, guckst dir da was an, wird dir gleich das nächste angeboten. Zack, zack, zack. Ne. Du kannst noch mehr von diesen Propheten hören, noch mehr von diesen Propheten lernen. Ja, und so weiter. Die wissen, die haben auch ihre Techniken und ihre Methoden, wie sie Menschen an sich binden können, wie sie Menschen fesseln können. Viele Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Prüft. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Du kannst ganz einfach prüfen. Was sagt oder denkt oder verkündet dieser Mensch von über Jesus? Wie steht er zu Jesus? Und ja, wenn er positiv zu Jesus steht, was für einen Jesus verkündet er? Ist es der Jesus, den wir aus der Schrift kennen? Oder ist es ein anderer Jesus? Paulus sagt, es gibt kein anderes Evangelium, aber trotzdem verkünden Menschen frohe Botschaften, eigene Evangelien. Und auch ja, Jesus wird verkündet, so oder so oder so. Aber Johannes sagt das hier auch im Kapitel 2, sagt er, Geschwister, geliebte Kinder Gottes, ihr habt alle das Wissen, ihr habt alle den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der hat diese Schriften inspiriert und ihr habt dieses Wort. Ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt dieses Wort. Ihr könnt prüfen und tut es. Prüft. Und sagt nicht, ach, das ist mir zu anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, dann fängt es schon damit an, dass der Heilige Geist dich, wenn du etwas siehst, wenn du etwas hörst, wenn du jemandem zuhörst, ja, du hast schon ein Empfinden dafür. Das schmeckt irgendwie komisch, das Futter hier. Boah. Und wenn du mit dem Wort lebst, wenn du das Wort Gottes, wenn du damit lebst tagtäglich, wenn du es liest, wenn du darüber nachdenkst, dann ist deine Seele gelehrt, richtig ausgerichtet, gereinigt. Du siehst, klar. Wenn du aber das Wort Gottes zur Seite packst, es keinem Raum in deinem Leben gibst, ja, habe ich alles schon gelesen, kenne ich alles schon, weiß ich alles. Man vergisst so viel, man vergisst so schnell. Und dann, ja, das Leben mit Gottes Geist. Wisst ihr, wenn wir ein Leben im Fleisch führen, dann sind wir leichte Beute für den Widersacher. Aber im Geist wird uns Folgendes gesagt, Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, die falschen Propheten. Ihr seid aus Gott, ihr seid neu geboren, ihr habt den Geist Gottes empfangen, ihr seid Überwinder. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und was ist das für ein Trost, für eine Ermutigung? In dem Zusammenhang, dass Jesus sagt, ja, in der letzten Zeit, seht zu, dass ihr nicht verführt, in die Irre geführt werdet. Wo du denkst, oh, jetzt muss ich Angst haben. Nein, ich brauche keine Angst haben. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, wenn ich weggenommen werde, denn dann kommt der Geist, der Heilige Geist. Er kommt in euch. Und er wird euch lehren, alles, was ich euch geboten habe. Er wird euch helfen. Er wird euch Orientierung geben. In dieser unübersichtlichen, orientierungslosen Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Wir können durch Gottes Geist überwinden. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Nur weil jemand erfolgreich ist, heißt es nicht, dass er gut ist. Eher vielleicht sogar das Gegenteil. Wenn jemand erfolgreich in der Welt ist, dann müssen unsere Alarmglocken umso größer sein, unsere Prüfmechanismen umso klarer sein, um zu sagen, nein, das ist es nicht. Hier muss ich prüfen, hier muss ich genau unterscheiden, was ist wirklich gut, was kann ich annehmen und was muss ich ablehnen. Nicht an mich ranlassen, nicht in mir zur Wirkung kommen lassen. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Krasse Worte, die Johannes hier sagt. Tiefe Überzeugung, tiefes Wissen darum. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und das, was ich rede, das rede ich aus diesem Geist heraus. Und woran lässt sich das prüfen? Was ist mit Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wird aus dem, was verkündigt wird, deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Herr, der Herrn, der König der Könige? Der Mensch geworden ist, so wie du und ich, weil er uns die Gnade Gottes vermittelt hat. Ist es so? Höre ich das? Nehme ich das wahr aus dem, was gesagt wird? Wird Jesus verherrlicht? Und nicht nur in den Worten, nicht nur in dem Wortlaut, sondern auch in der Art und Weise, wie ein Prophet wirkt, wie einer wirkt, der versucht, etwas zu vermitteln. Prüft es. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir wollen uns vom Geist der Wahrheit leiten lassen und nicht vom Geist des Irrtums. Und das ist nicht etwas, was du, intellektuell erreichen kannst, sondern das kannst du nur durch den Geist Gottes erreichen. Du kannst durch den Geist Gottes unterscheiden und durch sein Wort. Deswegen prüft. Wir kehren zurück zu Jesaja 26, Vers 20. Da steht, geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Man kann auch übersetzen, die Verwünschung, das ist so ein komisches Wort, das klingt wie irgendwie aus einem Märchen irgendwie. Ein verwunschenes Schloss oder so. Weiß ich auch nicht, warum die Elberfelder manchmal so alte Worte hier nimmt. Das ist eigentlich ganz schlicht und einfach der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, die Strafe Gottes, die über diese Welt hineinbricht. Das sieht man dann auch in dem folgenden Vers. Denn siehe, der Herr zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken. Das im Grunde schon am Anfang, die Sünde hat schon am Anfang einen Mord hervorgebracht, einen Brudermord. Ein Mensch erschlägt einen anderen. Das ist Brudermord. Kain und Abel. Und was hat Kain gemacht mit seinem Bruder, den er erschlagen hat, aus Neid? Er hat ihn verscharrt. Er hat ihn in der Erde vergraben und hat gedacht, damit ist es vorbei. Der ist jetzt weg, keiner kann ihn mehr sehen und hören. Was sagt Gott? Das Blut deines Bruders Abel schreit zu mir. Gott sieht das vergossene Blut. Gott achtet darauf, auf jede Ungerechtigkeit dieser Welt. Er sieht das. Jede Ungerechtigkeit, die geschieht, ist Ungerechtigkeit, die gegen Gott ist. Da, wo wir uns versündigen an einem anderen Menschen, da versündigen wir uns gleichzeitig immer auch an Gott. Und das Blut, was vergossen wurde auf diesen Planeten, das ist so eine große Masse an Leben, die ausgelöscht wurden. Und es scheint alles verborgen, vergessen und verborgen. Wir haben in Deutschland nach vielen Jahren des inneren Kampfes uns dazu entschieden, einen Gedenktag einzurichten, der uns daran erinnert, dass wir millionenfach unschuldiges Blut vergossen haben. Das war gestern der Holocaust-Gedenktag. Und es soll uns zur Mahnung dienen. Aber die Schuld kann es nicht wegnehmen. Die Schuld kann es nicht wegnehmen. Und Gott wird die Schuld heimsuchen. Er wird die Schuld der Erdbewohner an ihnen heimsuchen. Und es kommt dieser Tag des Zornes Gottes, die Verwünschung. Und was sagt er aber zu seinem Volk hier? Und das ist Jesaja. Jesaja spricht zu Israel. Jesaja spricht zum Volk Israel und sagt, geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Der Zorn Gottes bricht aus über diese Erde, aber das Volk Gottes wird aufgerufen, versteckt euch. Lass uns mal schauen, wie uns das gezeigt wird für die Zukunft. Einmal bei Matthäus 24. Wie Jesus das erklärt. Und er sagt in Vers 15, mittendrin in der Endzeitrede, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, merke auf. Hast du das schon mal gelesen? Daniel 9, Vers 27, Daniel 11. Jesus sagt, wenn du das liest, dann merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Das ist interessant, dass Jesus sagt, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht. Das ist auch ein kleiner Schlüssel für den Text, um das Verständnis des Textes hier, um zu wissen, worum geht es Jesus hier eigentlich. Jesus spricht hier zu den Jüngern, aber er spricht über die, die in Judäa sind. Und er spricht über tatsächlich die Juden, die den Sabbat halten, für die der Sabbat wichtig ist, die am Sabbat von ihren Rabbinern gelehrt bekommen haben, dass sie nur eine bestimmte Wegstrecke laufen dürfen, die sie nicht überschreiten sollen. Und Jesus sagt, betet, dass die Flucht nicht am Sabbat geschieht. Es wird eine Flucht sein, von der Jesus hier spricht. Und in Vers 21 sagt er, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Die große Bedrängnis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du manchmal vielleicht in diese Welt, in dieses Weltgeschehen hineinblickst, wo du selber vielleicht auf der Flucht bist, wo du selber so schlimme Dinge erlebt hast, wo du Dinge erlebst, wo du so denkst, boah, das ist schon so schlimm, das ist so eine heftige Bedrängnis. Aber Jesus spricht davon, es wird noch eine schlimmere und noch eine größere Bedrängnis kommen. Jetzt sagst du mir, Jörg, warum erzählst du denn so schlimme Dinge? Kannst du nicht irgendwie schöne Sachen sagen? Ich sag euch schöne Dinge. Ich sag euch, Gott liebt euch. Gott liebt einen jeden von euch. Und Gott liebt auch sein Volk und er hat einen besonderen Plan. Aber es ist, wie es ist. Ich erzähle hier keine Märchen. Die Weltgeschichte ist, wie sie ist. Wir können sie uns nicht schönreden. Also, Gott hat hier einen Plan. Er sagt, da kommt etwas, da wird etwas kommen, eine große Bedrängnis kommen. Und dieser Zorn Gottes, er hat zwei Komponenten, sag ich mal, und in der Offenbarung siehst du das auch. Die eine Komponente ist, dass Gott in seinem Zorn, das sagt uns Römer schon, uns Menschen einfach unserer Sünde überlässt, der Herrschaft des Bösen freien Lauf lässt. Das ist die eine Seite der Medaille. Und das zeigt sich dann, wenn du in die Offenbarung hineinliest, dann liest du darüber, über diese Zeit, wo dann der Antichrist, der gegen Christus, der sich an die Stelle von Christus setzt, der sich als Retter der Welt aufspielt, der aber nur eine Marionette Satans ist, um sein Ziel zu erreichen, die Anbetung der ganzen Menschheit. Und darum geht es dem Teufel. Erinnert euch an die Versuchungsgeschichte Jesu. Er wurde dreimal versucht. Worin gipfelt diese Versuchung? Dass der Teufel sagt, du Sohn Gottes, du Mensch, du Menschensohn, du Sohn Gottes, ich gebe dir alles, ich gebe dir die ganze Welt, ich lege dir die Welt zu Füßen, aber bete mich an. Und es offenbart das Herz Satans, darum geht es ihm. Anbetung. Er will die Anbetung. Und darum geht es in dieser letzten Zeit. Und Gott sagt, ja, da kommt diese Bedrängnis. Und diese Bedrängnis wird so groß sein, dass der Teufel alle in die Irre führt. Alle, die nicht durch das Blut des Lammes überwunden haben. Davon lesen wir gleich noch. Aber Jesus sagt hier, diese Bedrängnis, diese große Bedrängnis, die so sein wird, wie es nie gewesen ist. Wir lesen in der Offenbarung auch der Zorn Gottes, der ausgegossen wird über diese Welt, über diese Erde, in Form von großen, furchtbaren Katastrophen. Und es ist eine ganze Zeit, es sind insgesamt 7 Jahre, wovon insbesondere die letzten 3,5 Jahre diese große Bedrängnis darstellen, wo das alles passiert. Und wir sind überzeugt aus dem Zeugnis der Schrift, dass Gott uns, die wir seine Kinder sind, nicht dazu bestimmt hat, dass wir diese Bedrängnis in dieser Form, diese große Bedrängnis, die nie gewesen ist und die nie mehr sein wird, dass wir die in dieser Form erleben. Wir erleben Bedrängnis bis hin zu diesem Tag, wo das so sein wird. Aber an diesem Tag, wo lesen wir das? 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 5. Wir lesen das in 1. Thessalonicher 5 und da spricht Paulus über die Zeiten, die Zeitpunkte, wann kommt das, und direkt davor in Kapitel 4 am Ende hat er über die Entrückung der Gemeinde gesprochen. Die Kinder Gottes, die von dieser Erde hinweggenommen werden, die nicht sterben müssen, die dann noch leben. Und die schon gestorben sind im Glauben an Jesus Christus, werden auferstehen zu diesem Zeitpunkt. Und mit der Gemeinde, die dann lebendig ist, zusammen in die Gegenwart Jesu gezogen werden. Du und ich, wir sind dabei. Vielleicht erleben wir das, was Paulus da beschreibt. In Vers 16 von Kapitel 4. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nicht alle Menschen werden auferstehen. Die Toten in Christus die im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist, gestorben sind. Sie werden diese Auferstehung erleben, die Jesus auch erlebt hat. Du wirst das erleben. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Alle Zeit beim Herrn. Nichts, was uns jemals wieder von ihm trennen wird. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist Ermunterung, wahre Ermunterung in diesen Zeiten, in denen wir leben. Nicht, es wird schon alles wieder gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir müssen uns nur ganz viel Mühe geben. Wir müssen uns nur anstrengen und nett zueinander sein. Nein, der Herr wird kommen und er wird es tun. Und dann aber in Kapitel 5 spricht er über die Zeitpunkte. Wann wird das geschehen? Und Paulus sagt, ja, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Das ist das, was Johannes sagt. Ihr habt den Geist empfangen. Ihr könnt prüfen. Ihr werdet nicht über den Tisch gezogen. Ihr werdet nicht das verpassen. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und das ist die Aufforderung an uns. Lasst uns nicht in diesen geistlichen Schlaf, in dem die ganze Welt ruht, lasst uns davon nicht anstecken lassen. Sondern lasst uns geistlich wach sein und bleiben, dass wir unterscheiden können. Lasst uns wachen und beten. Warum beten? Weil wir es nicht aus uns können. Nur in Abhängigkeit von unserem Gott. Wir brauchen ihn dazu. Die Gemeinschaft mit ihm ist so notwendig. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Er rüstet uns aus, er hat eine Rüstung für uns. Und diese Rüstung ist nicht Know-how, Kraft und Gewalt, sondern Vertrauen in unseren Herrn, Vertrauen in unseren Gott. Liebe, die überwindet, die aushält, die erträgt, die geduldig ist, die sich hingibt, die nicht zurückerwartet. Und als Helm mit der Hoffnung des Heils, das ist unsere Rüstung, ist Hoffnung, weil wir wissen, dass unser Gott die Geschichte in seinen Händen hält. Und da, wo wir den Eindruck haben, alles gerät aus den Fugen, wir wissen nicht mehr, wie soll das alles enden? Doch, wir wissen, wie es endet. Wir wissen es, wie es endet. Und wenn du es nicht weißt, lies. Lies. Wir haben Hoffnung. Weil Gott, unser Gott hat alles unter Kontrolle. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, diese große Bedrängnis, die kommen wird über diese Welt, weil der Zorn Gottes über diese Welt kommt. Dazu hat Gott uns nicht bestimmt. Sondern er hat uns dazu bestimmt,
dass wir herausgezogen werden in den Himmel hinein. Diese Hochzeit feiern, von der Dirk gesprochen hat. Die Hochzeit, die wir gestern gefeiert haben. Oh, das war so eine schöne Freude. Miteinander. Uns zu freuen an dem, was Gott aus Gnade Kai und Julia geschenkt hat. Anteil zu haben an dieser Gnade. Uns zu freuen miteinander. Was für ein tolles Fest. Aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir alle erleben werden. Egal, ob du Single bist oder verheiratet bist. Wir werden alle als Braut mit unserem himmlischen Herrn vereinigt sein. Er hat uns nicht dazu bestimmt zum Zorn. Aber auch sein Volk Israel hat weiterhin einen wichtigen Raum in Gottes Herzen. Er will sein Volk, das nicht ihren Messias angenommen hat, die sich nicht, die ihr Vertrauen nicht auf Christus und auf sein Opfer am Kreuz legen, ihr Vertrauen darin legen. Er ist trotzdem treu, weil er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Ein Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und er ist diesem Bund treu. Und da sehen wir die überragende Gnade Gottes. Auch wir haben es nicht verdient. Sie haben es auch nicht verdient. Und er ist beiden, sowohl Juden als auch allen anderen Nationen, gnädig. Und hier steht, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zu Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist es. Jetzt, heute, hier, morgen, zusammen mit Jesus leben. Dazu hat er dich und mich bestimmt. Und das bewahrt uns in dieser Zeit. Das bewahrt uns davor, irregeführt zu werden. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ja, lasst uns dranbleiben aneinander. Lasst uns Zeit nehmen füreinander. Lasst uns Zeit nehmen dafür. Und das ist oft so schwer in so einer großen Runde, ne, wenn wir nachher ins Café gehen. Boah, da ist dann immer so ein Lärm und man hat doch gar keine Zeit. Ja, aber verabredet euch. Ne, trefft euch. Hier und dort in den Häusern. Wie es so schön heißt in Apostelgeschichte. Hinterher noch, heute Nachmittag oder in den kommenden Tagen. Na, wenn ihr keinen Hauskreis habt, dann fragt nach einem Hauskreis. Lasst uns dafür beten, dass Gott Gnade schenkt, dass wir Hauskreise wieder neu gründen können. Wir müssen zusammenkommen und einander ermahnen und erbauen in dieser Zeit. Es ist so wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir in der Tiefe uns öffnen, durch die Nöte uns gegenseitig begleiten. Und das Wort, durch das Wort Gottes ermutigen. Wisst ihr, und jetzt möchte ich noch ganz kurz auf Israel zu sprechen kommen. In Offenbarung, lass uns mal Offenbarung 12 aufschlagen. Das, was Jesaja sagt, dass er sein Volk zur Seite nimmt in dieser schweren Zeit der Bedrängnis. Wie gesagt, er achtet immer noch auf Israel. Jesus hat das auch gesagt, das Heil kommt von den Juden. Johannes 4 kannst du das nachlesen. Das Heil kommt von den Juden. Sie sind nicht die bösen Weltverschwörer, von denen überall geredet wird. Nein, sie sind Gottes auserwähltes Volk. Und sie sind es immer noch. Und das lesen wir in Offenbarung 12 in einem sehr symbolhaften Bild, das aber an der einen oder anderen Stelle uns auch aufgeschlossen wird und so eigentlich deutlich wird, worum es hier geht. Johannes schreibt, ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau begleitet mit der Sonne und dem Mond, war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist diese Frau? Wenn du nachschlägst in 1. Buch Mose 37, da kannst du nachlesen von den Träumen, die Josef hatte, der Sohn von Jakob, der ein Sohn Isaaks, ein Sohn Abrahams war. Und er hat diese besonderen Träume gehabt über seinen Weg, Dinge in seinem Leben, die er sich noch überhaupt nicht vorstellen konnte. Er wusste nicht, was das alles bedeuten würde, aber er hatte diese Träume und einer dieser Träume sprach von der Sonne, dem Mond und den 12 Sternen, beziehungsweise 11 Sternen, die um ihn herum waren und sich vor ihm verneigt haben. Und das ist eigentlich ein klarer Bezugspunkt hier herauszufinden, okay, um wen geht es bei dieser Frau? Das hat was mit dem Volk Israel zu tun. Mit Jakob und seinen Nachkommen, den 12 Stämmen Israel, die 12 Sterne. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen soll sie gebären. Was hat es mit dieser Geburt auf sich? Wir lesen weiter, Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Wer ist dieser Drache? An anderer Stelle wird uns gesagt, dass der Drache die alte Schlange ist, nämlich in Vers 9. Es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Also dieser Drache, das ist der Satan, das ist der Feind Gottes. Die Sterne sind oft, werden auch zusammen oder werden in Verbindung gebracht mit den Engeln Gottes. Der 3. Teil der Engel Gottes hat er mit seinem Schwanz hinfortgefegt. Es ist ein Ausleger sprechen davon, dass es möglich ist, dass damit gemeint ist, dass ein Drittel der Engel letztendlich Satan gefolgt sind. Dem, der ein mächtiger Erzengel gewesen ist. Der Drache will also dieses Kind, was da geboren werden soll, möchte es verschlingen. Jetzt lesen wir in Vers 5, wer dieses Kind ist. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Hier ist ein ganz klarer Schlüssel, weil hier ein Vers zitiert wird aus Psalm 2. Mit eisernem Stab soll er sie hüten. Im Psalm 2 wird von dem Sohn Gottes gesprochen, der genau das tun soll, der regieren soll, der herrschen soll über diese Erde, über die Nationen. Also das ist hier der Sohn Gottes, das ist Jesus, der geboren werden soll. Aus Israel, von den Juden kommt das Heil. Der Retter, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und hier wird seine Geschichte sozusagen ganz knapp zusammengefasst. Das, was für uns eigentlich zentral ist, wird hier völlig übergangen, weil es hier in diesem Zusammenhang nicht das Entscheidende ist, weil es hier nicht um die Gemeinde Gottes geht, um diejenigen, die durch das Blut des Lammes erlöst werden, sondern es geht um, der Fokus liegt auf der Frau und den Drachen, der Teufel und Israel. Und hier steht, also, das Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Da wird uns berichtet in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, dass Jesus aufgefahren ist zum Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Von dort wird er kommen, heißt es im Glaubensbekenntnis aller Christen. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte, 1260 Tage, das sind 3,5 Jahre. Und das ist genau diese Zeit der großen Bedrängnis. Wie Gott hier
in Jesaja 26 zu Israel sagt. Eine Zeit lang verbirg dich. Nicht im Zimmer, nicht in den Häusern, sondern an einen Ort, der für dich ein Zimmer sein wird. Ein Ort, wo ich dich hinführe. Hier steht in der Wüste, in Einöde. Dort werde ich einen Ort schaffen, wo ihr sicher seid. Gott ist so wunderbar. Er hat für dieses Volk, das so widerspenstig ist. Jesaja 1, ne, haben wir es gelesen, gleich am Anfang. Ich habe mir Kinder erzogen und sie haben sich von mir abgewandt. Er hat einen wunderbaren Plan. Er hat dieses Volk, obwohl es so verfolgt worden ist, all die Jahrhunderte hinweg, ausgelöscht werden sollte. Immer und immer wieder. Und am schlimmsten haben wir es getrieben, hier in Deutschland. Und es ist nicht ausgelöscht worden, weil Gott seinen Plan hat. Und ja, er hat all diese furchtbare, schlimme Verfolgung, auch jetzt wieder Ukraine-Krieg. Na, wie viele Juden sind durch den Ukraine-Krieg nach Israel gegangen? Wie viele gehen jetzt durch den aufkommenden Antisemitismus in Deutschland, auch noch heftiger in Frankreich? Viele ziehen nach Israel. Nach Judäa, wo dann die Zeit irgendwann da sein wird, wo der Antichrist seine Herrschaft antritt und Gott seinem Volk sagt, wenn das passiert, wenn er sich in den Tempel hinein, der neu erbauten Tempel, wenn er sich dort hineinsetzt und sich als Gott verherrlichen lässt, dann flieht in die Wüste. Dann soll genau sich das hier erfüllen. Gott hat das alles schon, sieht das alles schon, er weiß das schon alles. Er hat alles unter Kontrolle, Geschwister. Und dann steht hier, also Gott hat diese Städte bereitet und dort wird er sie ernähren. Und dann wird hier weiter gelesen, man kann das hier noch alles weiterlesen, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das ist das Werk Satans. Anklage. Vor Gott anklagen, das kann er gut. Na, der Satan, der kennt all deine Fehler und all dein Versagen. Und weißt du, was er macht? Er kommt vor Gott und verklag dich. Klag dich an. Was ist das für ein Versager? Und das ist dein Kind? Und Gott sagt, ich weiß, ich kenne mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Und mein Kind in aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit liebt mich. Das weiß ich. Und ich halte es aufrecht. Aber dieser Verkläger, wisst ihr, diese Anklage, sie muss weichen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann wird es keine Anklage mehr geben. Da sind wir nämlich mit dem Herrn vereint. Da ist die Braut im Himmel und der Verkläger muss weichen. Und dann hat er diese Zeit, diese kurze Zeit auf der Erde, um zu wüten. Und das ist Teil des Zornes Gottes, dass Gott das zulässt. Über die Sünde der Menschen. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Ja, das gehört dazu. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren in dieser Welt. Wenn du Erfüllung und deine Ziele
sind, in diesem Leben etwas zu sein, etwas zu haben, etwas zu erreichen, dann sage ich dir, du wirst es am Ende verlieren. Das ist alles vergänglich, das bleibt alles nicht. Aber die, die bereit sind, ihr Leben in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, Herr, nimm du mein Leben. Ich will dir folgen. Ich gehöre dir. Die werden es gewinnen. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Geschwister, Gott hat uns nicht zu diesem Zorn bestimmt. Er wird uns herausnehmen. Und sein Volk Israel, ja selbst das ungehorsame Volk Israel, was nicht ihrem Retter und Heiland und Messias vertraut, er wird sie in die Wüste führen, um sie dort für eine Zeit lang zu bewahren und zu ernähren. Und ihr steht weiter, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Antisemitismus ist teuflisch. Das ist Teufelswerk. Das ist die Verfolgung der Auserwählten Gottes. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flog, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Eine riesige Überschwemmung. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Auch darin wird Gott sie schützen und bewahren. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Denn in dieser Zeit werden sich Menschen bekehren. Es wird Juden geben, die nicht in Judäa leben, noch irgendwo verstreut. Und ja, der Drache wird sehen, wen er noch kriegen kann von dieser Brut. Wird versuchen, sie auszumerzen. Und ja, viele werden sterben noch. Viel Blut wird noch vergossen werden in dieser Zeit. Aber Gott wird jeden Einzelnen seiner Kinder und jeden Einzelnen, der auch in dieser Zeit noch zum Glauben an Jesus Christus, er wird sie zu sich nehmen, zu sich ziehen. Sie werden getröstet werden. Sie werden Herrlichkeit empfangen. Sie werden mit Gott zusammen in Ewigkeit sein. Da wird kein Tod sein, kein Leid, kein Schmerz, noch Geschrei. Vater, wir danken dir, dass du große Pläne hast für diese Welt. Wir danken dir, dass wir mittendrin in diesem großen Plan, den wir nicht überblicken können, der uns irgendwie zu hoch ist, Herr. Ja, aber du schenkst uns Einblick, Herr. Du hast gesagt, ich nenne euch Freunde, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles weitergegeben. Du lässt uns Einblick haben in deine Pläne, in der Zukunft. Und wenn wir in diese Weltgeschichte hineinschauen, in diese Zeit, Jesus, dann merken wir, da ist davon etwas da. Das ist nicht irgendwie irgendein Quatsch, der sich ausgedacht wurde von irgendwem, sondern das ist Offenbarung, das ist Weisheit deines Geistes, Herr, wenn du über diese Dinge sprichst. Und bitte hilf du uns, dass wir über diese Dinge nachdenken, dass wir darüber lesen, dass wir deinem Wort über die Geschichte, über das, was du vorhast, über das, was du tust in dieser Zeit, dass wir das in unser Herz lassen, dass wir dadurch weise werden, dass wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, damit wir bewahrt bleiben, damit wir nicht in die Irre geführt werden, sondern dass wir klar bleiben, dass wir weiter diesen Auftrag erfüllen können, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Bitte hilf du uns dazu. Amen.